da haben wir gesagt, das ist nicht mehr unsere Eintracht. Wir wollen keine amerikanische Eintracht. Wir wollen keinen amerikanischen Konsum. Das ging ja auch im Stadion bis hin zu Cheerleaders. Also da hat man so eine Amerikanisierung gemerkt. Rolf sollte rausgedrückt werden, der eigentlich sehr zugänglich war, der mit der Protagonist war, dass die Fans vom G-Block auf die Gegentribüne konnten. Und als der Verein pleite war und Kinder ihre Sparschweine geschlachtet haben und als Dankeschön das mit wie gesagt, Heller, Lötzbeier und Patella gemacht werden sollte, da haben wir gesagt, also jetzt reicht's.
Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
Ja, herzlich willkommen zu Eintracht vom Main, dem offiziellen Podcast von Eintracht Frankfurt. Wir sind mittlerweile über 160.000 Mitglieder. Die Eintracht ist größer als Real Madrid, was auch nur richtig ist. Und das hängt unmittelbar mit einer Entscheidung zusammen, die vor 25 Jahren getroffen wurde, die Gründung der Fan- und Förderabteilung. Ich bin der Matthias Thoma vom Eintracht Museum. Ich habe heute zwei Gäste, die zu dieser Gründung der Fan- und Förderabteilung und zu den ersten Jahren sehr viel erzählen können. Und ich freue mich ganz besonders, dass sie zu Gast sind, denn wir kennen uns auch persönlich. Herzlich willkommen Guido Derkum und Andi Klünder.
Hallo.
Hallo, sehr schön. Guido, mit uns schlägt's 13, hat man vor 25 Jahren gesagt, dann hat sich eine Abteilung gegründet. Ich glaube, die Gründer waren 10, 12 Leute, die zusammengesessen haben. Du wurdest der erste Abteilungsvorsitzende. Weißt du noch, was du im Dezember 2000 gedacht hast, was aus dieser Abteilung mal werden könnte? Oder was hast du dir erhofft?
Ja, wir hatten die kühnsten Gedanken in der Hinsicht, dass Ruhe im Verein einkehrt. Dass einfach, ja, dieses heftige Erlebnis, was wir alle erleben mussten, nach 1996 bis 2000 waren ja vier brutale Eintracht-Jahre mit dem ersten Abstieg, mit Dingen, die uns allen nicht gefallen haben. Und da wurde natürlich viel diskutiert. Und da haben ganz besonders Andi Klünder, Matthias Scheurer und ich viel, viel diskutiert und uns Gedanken gemacht, was kann man der Eintracht zur Verfügung stellen, damit an ein paar Dingen einfach gute Entwicklungen auftreten. So wie das in früheren Jahren Uli Mattea und Anjo Scheel und Andreas Hornung schon gemacht hat, ging es bei uns darum, um Gottes Willen sportlich, davon haben wir samstags 90 Minuten Ahnung, aber nicht professionell. Und wir haben gesagt, es gibt aber bestimmt bei Eintracht Frankfurt ganz, ganz viele Personen, die von A bis Z Ahnung haben, nämlich vom Arzt bis letztendlich Zoodirektor oder auch Zahnarzt, wo wir Know-how einbringen können. Und das war eine spannende Zeit, ja. Du siehst, ich komme da fast in den Redefluss schon mit der ersten Fragestellung von dir.
Ich finde auch schön, dass du bei Z auf Zoodirektor kommst und nicht auf Zeugwart. Das hätte ja auch der Zeugwart sein können, der
Toni Hübler, ja.
Aber am Anfang ist es ja dann, es ist eine Erfolgsgeschichte bis heute, da kommen wir noch dazu, aber am Anfang wurde es ja dann doch schwierig, denn ihr wurdet gegründet und dann folgte der doppelte Dom und es folgten Lizenzentzüge und wir haben ganz finstere Zeiten noch bei der Eintracht mitgemacht, bevor wir in ruhigeres Fahrwasser geraten sind. Aber mit der Fanabteilung hatten wir sehr schnell einen guten Background und eine starke Gemeinschaft hinten dran.
Ja, das genau so kann man das heute im Rückblick sagen. Aber wenn man sieht, wie sich das Ganze entwickelt hat, habe ich ja eben schon so ein bisschen ausgeführt, das war eine ellenlange Zeit, Andi, die wir da mit Eintracht 2000 vorgeschaltet übrigens, die Auslagerung Octagon, wo 50 Millionen verbrannt wurden, wo auch Personen, viele Sachen einfach, ja, wenn man es harmlos sagt, nicht gut gemacht haben, sondern einfach grottenschlecht gemacht haben, wo wir auch gesagt haben, Da muss Eintracht Frankfurt als Erstligist, als wären wir uns immer gefühlt haben von Kindheitstagen und nichts in der zweiten Liga zu suchen hatten, muss eine Änderung bei. Und wurde ja an allen Ecken und Enden gearbeitet. Die Ultras haben sich gegründet, 97. Die Fanszenen bundesweit, muss man auch dazu sagen, wurden aktiver. Und bei uns war es aber eigentlich auch nur eine Fanabteilung. Und wenn man dann gerade so mal zurückblickt, bis diese Fan- und Förderabteilung dann am 11. Dezember 2000 an den Start ging, ja, dann war viel Gremienarbeit zu leisten. Da haben wir die Gremien kennengelernt, die ganzen anderen Abteilungen, wo es auch keine Hurra-Schreie gab, sondern eher um Gottes Willen. Jetzt kommen die wilden Fans aus der Kurve und stellen den ganzen Verein hier auf den Kopf und es wird noch alles chaotischer, als es eh schon die 4 Jahre war. Nee, das war nicht unsere Absicht und deswegen haben wir da auch den Fördergedanken dann nach langem schwierigen Kennenlernen, Austausch, Gedanken dann so in die Umsetzung gebracht. Und 2. Dezember gab es eine ominöse Sitzung in Enkheim, wo Peter Fischer, Rainer Gödel, Andi Hornung und viele andere dann gesagt haben, die Fanabteilung und Fan- und Förderabteilung, die muss es einfach im Verein geben, weil die Jungs, die haben so viele Gedanken und so viele Ideen bis hin zum Museum etc. kommen wir sicherlich gleich im weiteren Austausch dazu.
Sehr gut, da kommen wir gleich dazu. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben ja immer ein Konzept dieser Sendung. Ich muss jetzt gleich mal sehen, wie wir das durchgezogen kriegen mit den einzelnen Rubriken. Aber ihr hört schon, es gibt eine große Begeisterung auch jetzt noch. Es gab gestern ein kleines Treffen der Vereinsgründer und der Abteilungsgründer. Und da hat Axel Hellmann auch noch mal gesagt, am Ende war der Vorantreiber dieser Fanabteilung Guido Derkum, weil er so intensiv sich darum gekümmert hat und so intensiv dafür geworben hat. Und wenn man jetzt seine ersten Minuten hört, dann kann man sich's gut vorstellen. Wir bleiben jetzt aber erstmal im Konzept und ihr stellt euch vor. Denn von Kindheitstagen an Eintracht-Fans und um jetzt mal eine andere Stimme zu hören, ganz kurz, kommt jetzt erstmal Andi Klünder. Andi Klünder, stell dich kurz vor.
Ja, ich stelle mir eine Frage, wie ich mich vorstellen soll, mit Trikot oder Lieblingsspieler.
Wie bist du Eintracht-Fan geworden?
Eintracht-Fan geworden bin ich durch die WM 74. Das war das erste Mal bewusst, dass ich Fußball erlebt habe. Und wenn wir dann auf dem Schulhof gekickt haben mit der Cola-Dose oder mit der Zoom-Kist-Packung, dann war natürlich immer irgendjemand Jürgen Grabowski und irgendjemand war Bernd Oelsenbein. Und da bin ich dann zur Eintracht gekommen und ich war 1978 das erste Mal im Stadion.
Gegen wen?
Köln.
Wie ausgegangen?
Verloren.
Oh.
Also wie man dann auch die klassische Eintracht-Karriere beginnt. Ich glaube, Köln ist in dem Jahr deutscher Meister geworden. Und ja.
Was war dein erstes Auswärtsspiel?
Auch Köln.
Auch Köln. Auch verloren?
0-5.
Oh, okay. Aber dabei geblieben.
Aber dabei geblieben.
Und jetzt ja. Sag mir nur mal, was bist du für ein Jahrgang? Wie alt bist du heute?
Ich bin jetzt gerade 60 geworden von der Woche. Ich habe am selben Tag Geburtstag wie Dino Topmöller.
Oh.
Nur, dass der 15 Jahre jünger ist als ich.
Ja. Okay, herzlich willkommen, Andi. Und Guido, jetzt stell du dich auch nochmal den Hörern vor. Viele kennen dich ja.
Ja, 3 Monate jünger als Andi, also genau den ähnlichen Weg in vielen Facetten, WM 74. Und war so das erste bewusste Erlebnis. Und ja, danach war ja 74 das Pokalendspiel erst nach der Weltmeisterschaft. Und das fand ich phänomenal. Da wurde mir das so richtig bewusst. Die deutsche Nationalmannschaft, Weltmeister 74, in weißen Trikots, mit schwarzer Hose. Und ja, dann Pokalendspiel, Eintracht Frankfurt, Hamburger SV, Mannschaft, weißes Trikot, schwarze Hose, direkt vor der Haustür, Frankfurter Eintracht. Das fand ich phänomenal, da war die Nationalmannschaft eigentlich jede Woche für mich dann im Einsatz.
So habe ich aber auch gedacht.
Und Grabowski und Hölzenbein, logischerweise, das war ja dann auch präsent, dass das 2 Jungs waren hier bei uns aus der Region. Und ja, da war die Leidenschaft geboren. 76 hat mich dann mein Vater wirklich das erste Mal 2 Jahre später mit ins Stadion genommen, gegen Mönchengladbach. Gegen
auch verloren? Borussia.
Leider auch verloren, 1-3. Aber da sieht man, jeder verrückte Eintrachtler, den man eigentlich fragt, der ist irgendwie, glaube ich, so ganz extrem geworden, wenn das erste Spiel eine Niederlage war.
Haben also wir denn nur verloren in den 70er
ganz
Jahren?
Wenige, die gewonnen haben.
Haben wir denn nur verloren in den 70er Jahren?
Nein, wir haben eigentlich alle gewonnen. Ne?
Wir waren 76 kurz vor der deutschen Meisterschaft.
Ja, das stimmt. Ja.
Das weiß ich noch, da lag ich im Krankenhaus, 76. Und da ist Günter Wienhold in Gladbach verletzt worden. Und wenn wir das Spiel gewonnen hätten und er nicht verletzt gewesen wäre, hätten wir eine ganz reale Chance gehabt, sogar deutscher Meister also in dem Jahr zu werden.
Geworden, oder was?
Dritter waren wir dann, genau. Gut. Aber ich weiß schon wieder vom Konzept ab, ja.
Alles in Ordnung. Wir machen heute mal freies Fluten. Wann war denn dein erstes Auswärtsspiel? Weißt du das noch?
Das hat tatsächlich ein paar Tage gedauert. Das war in der Saison 81-82, war das ein Spiel beim FC Köln, ja.
Auch Köln, auch verloren.
Ja. Das war zum Glück nicht das 7-0, das kam erst ein bisschen
später. Das kam später, aber da waren wir auch.
Als Günther Eimold die 10 trug, ja.
Wie seid ihr damals hingekommen mit einem Fanclub?
Nee, ja genau, mit dem Fanclub. Ich komme ja aus Mülheim und da haben mich ältere Personen mitgenommen, also die damals Anfang 20 waren, mit dem Auto. Und ja, das waren dann so die ersten Touren, die man da machen konnte.
Und bei mir war es der EFC Adler, glaube ich. In der Stadionzeitung hatten die inseriert. Und habe ich mich mal irgendwann, ich meine, wie alt war ich da? 15. Und dann habe ich da einmal angerufen und gemeint, ja, ich würde ganz gerne hier nach Köln mitfahren. Und mit dem bin ich dann auch die ersten ein, zwei Jahre inklusive Pokalendspiel dann 81 in Stuttgart immer mit den Adlern gefahren.
Und dann wart ihr beide auch im Fanclub drinne. Du warst dann bei den Adlern dabei?
Nee, da war ich nur dabei, nicht im Fanclub.
Okay.
Ja, und ich war beim EFC Mülheim. Den gab es ja schon, das war einer der Ältesten. Da hatten wir relativ viele, viele aktive Jungs bis zum heutigen Tag. Und ja, da bin ich immer gerne mitgefahren. Wir haben Busse gemacht, Pokalendspiel 81. Ja.
Sehr gut.
War eine coole Zeit.
Es war eine Zeit von Fanclubs. Man war im Fanclub aktiv. Und wenn man heute mit diesen riesen Mitgliederzahlen sieht, war es ja damals, wenn man Fan war, war man nicht gleichzeitig Mitglied bei der Eintracht. Die Eintracht hat 5.000 Mitglieder gehabt, mal 5.600, mal 4.900. Ich habe hier einen schönen Chart mit einem ersten Ziel. Wir wollten 6.000 Mitglieder kriegen. Aber damals war es ja für euch als Jugendliche erstmal nicht erstrebenswert, im Verein zu sein, oder?
Ja, ich glaube, das war gar kein Thema. Man hat das Kicker-Sonderheft gekauft, hat 10 Sekunden zur Kenntnis genommen, da gibt's eine Mitgliederzahl, aber die ist in Stein gemeißelt. Ich glaube, wenn die Zahl um 100 abgenommen hat, dann waren in dem Jahr 100 Neueintritte mal wieder. Und die war über 10, 20 Jahre, was ich da so verfolgt habe, war die eigentlich ja gleich. Und zwar ja auch nicht gewünscht und gewollt, das muss man ja auch ganz deutlich dazu sagen.
Aber es war von uns emotional kein Verlangen, Mitglied bei der Eintracht zu werden. Also ich hatte dieses Verlangen eigentlich nicht gehabt.
Nee, es gab, da müssten wir Uli Mattea und Anjo Scheel und solche Protagonisten fragen. Es gab ja mal diesen Dachverband, den der Uli Mattea da im Auge hatte mit 25.000.
Club
20.000, das habe ich noch so einer ganz uralten Stadionzeitung in Erinnerung, aber das war auch, glaube ich, nicht so eine Vollmitgliedschaft, die er da im Auge hatte, weil das war damals gar nicht so auf dem Schirm.
Genau. Wann wurde eine Vereinsmitgliedschaft für euch als fanatische Eintracht-Fans interessant? Wann seid ihr in den Verein eingetreten?
Kann ich ziemlich genau sagen. Ich bin ja damals dann auch mal zu den Amateuren gegangen und hat dann Andi Hornung, Pferd Hornung und Rainer Wohlgemuth auf mich eingeredet. Werd jetzt endlich Mitglied. Und ich so, nee, wozu? Werd Mitglied, wir müssen jetzt eine starke Stimme haben. Und dann wollte ich zum 1.5.95 Mitglied werden, weil 1.5. Gründungsdatum war. Ausgerechnet ich und Guido waren das, die dann den 1.5. leider Gottes killen mussten.
Und dann seid ihr beide am 1.5.95?
Ich war schon früher, 93. Spannende Frage, wie es dazu kam. Kann ich gar nicht richtig nachvollziehen. Ja, irgendwie 93 bin ich Mitglied geworden, ja.
Und dann bist du auch zu den Mitgliederversammlungen gegangen. Da gab es ja dann immer einen Tisch mit den Fans, von dem ein bisschen Gegrummel gab. Dann ist Adi Adelmann in der Regel mal aufgestanden, hat gebrüllt, ihr Luftpumpe. Dann wurde ein bisschen gelacht und das war der Einfluss der Fans.
Das war quasi wie ein Stammtisch, ja.
Ja.
So. Man kannte sich. Da warst du übrigens auch dabei, kann ich mich erinnern.
Ja, ich bin 94 schon eingetreten. Ah,
ich muss mal gucken bei mir, ob ich nicht auch 94.
Im Palmgarten, richtig. Da waren die ersten Versammlungen, die man da miterlebt hat, ja.
Und da hat man ja schon manchmal Versammlungen miterlebt, wo man gedacht hat, wow, das ist ein professionell organisierter Verein, wo man gedacht hat, oh, da müsste man mal ein bisschen Wind reinbringen. Wann kam das erste Mal die Idee bei euch auf, euch als starke Stimme der Fans da zu engagieren?
Ja, also ganz vehement wurde das nach dem Abstieg 96, da sind ja auch sehr viele eingetreten als Zeichen zur Eintracht und so in unserem Kreis, die Namen, die jetzt schon alle gefallen sind, von Andi Hornung bis Matthias Scheurer und ganz viele andere, wurde es dann interessant, als Rolf Heller Präsident war, der ja wirklich mit Gaetano und Klaus Lötzbeier den Verein überhaupt am Leben gehalten hat. Und als die dann rausgedrängt werden sollten durch ein amerikanisches Unternehmen im Octagon und Rainer Leben dort durch die Presse geisterte, da haben wir gesagt, das ist nicht mehr unsere Eintracht. Wir wollen keine amerikanische Eintracht. Wir wollen keinen amerikanischen Konsum. Das ging ja auch im Stadion bis hin zu Cheerleaders. Also da hat man so eine Amerikanisierung gemerkt. Rolf sollte rausgedrückt werden, der eigentlich sehr zugänglich war, der mit der Protagonist war, dass die Fans vom G-Block auf die Gegentribüne konnten. Und als der Verein pleite war und Kinder ihre Sparschweine geschlachtet haben und als Dankeschön das mit wie gesagt, Heller, Lötzbeier und Patella gemacht werden sollte, da haben wir gesagt, also jetzt reicht's, so will ich es mal formulieren, und haben gesagt, hier müssen wir auf die Versammlung und zwar mit genau dem Umfeld, dass wir sagen, das Herz schlägt in der Kurve und wir brauchen dort kompetente Leute. Ja, wir brauchen auch in der Bankenstadt wie in Frankfurt möglichst die Unterstützung, damals ja unvorstellbar, wobei Gattaino zu einigen Banken Kontakt hatte. Da war auch ein Rainer Gödel, der ganz stark im Volksbankenbereich, im Genossenschaftsbereich tätig war, da schon mit dabei, die Frankfurter Sparkasse. Also es gab so leichte Facetten, aber nicht so wie heute, wenn man heute überlegt, wer da die Deutsche Bank, Seewing, vorher Commerzbank Arena, das war damals unvorstellbar, aber das war unser Wunschtraum, eigentlich aus der Region den Verein irgendwie zu strukturieren, mitzunehmen. Und dass das so Dimensionen annehmen sollte, haben wir damals uns nicht träumen lassen, sondern wir wollten nur schützen unsere kleine, heile Eintracht-Welt, dass die Eintracht so bleibt, wie sie war, wie wir sie als Kinder, Jugendliche kennengelernt haben und nicht ein amerikanischer Konsumentenverein wird.
Sehr schön. Wenn du gerade gestichelt hast, ich habe gerade nachgeguckt, auch 94, 1.5.94.
Okay. Dann revidieren wir Andi Klünder auch seit 1994 Mitglied. Sehr schön. Bevor wir jetzt zu dem Schützen der Eintracht kommen, was ja dann auch sehr notwendig wurde, weil ganz schwierige Zeiten auf die Eintracht zukamen oder die Eintracht sich in ganz schwierigen Zeiten befand, haben wir eine Rubrik, die heißt Eagles 11. Das sind 11 Fragen, die im Schnelldurchlauf gestellt werden. Ich stelle die jetzt einfach im Schnelldurchlauf und sage immer Andi, Guido, Guido, Andi. Hoffentlich versteht man das. Wir probieren es mal. Eagles 11. Dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast, Andi Klünder.
Schwarz-rot gestreiftes.
Eintracht.
Ja, sicher.
Werbepartner?
Nein, war Dings, aber ich habe dann ein, zwei Jahre später die 5 drauf genäht. Mir schlecht als recht, weil ich Bruno Petzer-Fan war.
Sehr gut. Dein erstes, Guido?
Das Minolta-Trikot nach dem UEFA-Cup-Sieg.
Hast du es noch?
Habe ich noch,
ja. Muss ins Museum.
Gerne.
Sehr gut. Erste internationale Auswärtsspiel.
Andi Klünder? Ich weiß es nicht mehr. Ich müsste Zürich gewesen sein. Also ich war in Zürich, aber ob ich davor oder danach kriege ich nicht mehr gebacken.
Dein erstes Auswärtsspiel?
Dann warst du kurz vor mir. Mein erstes Auswärtsspiel war wieder eine Niederlage und zwar unfassbar. Kopenhagen, Brøndby, ja. 0-5 war mein erstes internationales Auswärtsspiel. Und mein erster internationaler Auswärtssieg war dann mit Andi 6-0 in Moskau. Also richtig. Da hat man schon gesehen, was die Eintracht für ein Verein ist.
Mein erstes Auswärtsspiel international war auch Kopenhagen.
Okay.
Okay, Lieblingsreiseziel Guido Derkum, sicher nicht Dänemark.
Nicht Dänemark, nein. Sevilla. Das würde ich gerne nochmal erleben. Ja.
Sehr gut.
Und Barcelona nächste Woche, ja.
Gut. Andi Klünder.
Auch Spanien.
Auch Spanien, hervorragend. Lieblingsessen Andi Klünder.
Wiener Schnitzel.
Frankfurter Schnitzel mit grüne Soße.
Und in welche Musikgruppe würdet ihr passen? Wir fangen an mit Herrn Klünder.
Oh Gott. The Who? Schlagzeuger. Keith Moon ist ja gestorben und wäre aber nicht so gut gewesen.
Bin total unmusikalisch. Ich würd auf jeden Fall bei Depeche Mode mit agieren. In der Zeit bin ich groß geworden. Und ja, aber ich glaube, die würden mich immer wieder wegschicken.
Jetzt kommen wir zu einer Erinnerung. Nick Hornby beschreibt das ja so schön, wie er es erstmal ins Stadion gegangen ist. Du gehst die Treppe hoch und siehst den grünen Rasen und die alten Männer, die schlimme Worte brüllen. Erste Erinnerung an dein erstes Spiel, so eine maßgebliche Erinnerung, Andi.
Ich habe nur in den G-Block geschaut. Ich war auf der Gegentribüne, Haupttribüne ungedeckt und habe 90 Minuten lang auf den G-Block geschaut.
Bei dir? Bei mir war es genau nämlich die andere Seite, nicht die Haupttribüne, war wirklich die Gegentribüne und der Vater hatte eine Karte praktisch direkt neben dem G-Block auch. Damals da bei dem Gladbach-Spiel gekauft und auch 85 Minuten dorthin geschaut, ja. Die riesen schwarzen Fahnen und später habe ich auch so eine riesen Fahne gehabt, relativ nah beim Seemann und.
Das ist Wahnsinn, dass bei total vielen Fans nicht irgendwie Uwe Seele, Charlie Körbel oder Jürgen Grabowski in erster Erinnerung sind. Natürlich nichts gegen Jürgen Grabowski, aber ganz oft dieses Bild von dem G-Block, die Männer, die Fahnen schwenken. Wahnsinn. Okay, das Idol deiner Kindheit, Andi Klünder, war?
Eigentlich Bernd Hölzenbein, aber das kam vielleicht einen Tick später. Bruno Petzer fand ich total genial.
Und bei dir, Guido?
Ronny Borchers, den fand ich mega cool. Holz fand ich auch mega cool, aber der war immer, ich war oft am Riederwald und Autogramme und so, und der war immer so ein bisschen verschlossen, so wie man Holz kennt. Und der Ronny, den fand ich immer cool.
Und Ronny haben wir noch Gott hab ihn selig, haben wir noch kurz vorm Finale in Sevilla getroffen, haben noch ein schönes Selfie gemacht und da wussten wir alle, wir schaffen das heute.
Lieblingssport neben dem Fußball? Hast du noch was anderes, Guido?
Durch den Sohn im Moment ein bisschen tennisaffin. Habe ich mich eigentlich, ich bin jetzt 59, 58 Jahre oder 57 Jahre nicht mit beschäftigt und jetzt durch den Sohnemann. Aber der ist auch fußballverrückt und der guckt übrigens auch nur in die Kurve. Mit dem war ich neulich in Heidenheim, der hat wirklich 90 Minuten bei dem Spiel Pyro und die Ultras und die Kurve beobachtet.
Ja, da will ich den Guido dran erinnern, dass wir früher oft beim Eishockey waren.
Stimmt.
Also das Eishockey ist bei dir noch.
Eishockey spielt nur die Eintracht.
Genau.
Ich finde nur die SGE, ja. Ich habe jetzt den Aufnäher gekriegt, den wir lange nicht hatten, Ohms und Co. an den Galgen. Als Eintracht Eishockey aufgelöst wurde, gab es ja so diesen Aufnäher. So, und jetzt zum Finale, letzte Frage. Berufswunsch als Kind. Guido wollte werden?
Fußballer, aber das war bei mir ja durch meine körperliche Einschränkung nie möglich. Aber ein Traum wäre es gewesen, ja, bis heute.
Mich hat eine U-Bahn fasziniert, ich würde gerne U-Bahn-Fahrer werden.
Und dann fragen wir doch mal, was ist aus euch eigentlich geworden? Die Hörerinnen und Hörer wissen das vielleicht gar nicht. Guido, was
ich bin Bankkaufmann.
Heute? Bankkaufmann?
Ja, bei einer Sparkasse in der Beratung tätig. Ja, und das schon seit über 40 Jahren.
Sehr gut.
Ja, und ich bin so ein Agenturmensch. Agentur. Hat damals mit Matthias Scheuer eine Internetagentur gegründet und das mache ich bis heute.
Okay, dann wissen die Leute auch, was ihr jetzt heute macht. Danke für die kurze Vorstellung. Wir kommen jetzt in die nächste Rubrik, in die aktive Zeit. Und der Guido hat es zum Abschluss gesagt, Ziel war es eigentlich, unsere Eintracht ein bisschen zu schützen vor den ganzen Einflüssen und vor den Unbillen der End-90er, als es bei der Eintracht runter und drüber ging. In den 90er Jahren gab es ein neues Selbstbewusstsein bei Fans. Ich habe nochmal nachgeschaut. In Hamburg hat sich ein Supporters Club gegründet. Und ich weiß, dass man damals darüber geschaut hat, wow, was machen die denn da? Die haben die Fans in einem Verein. Habt ihr das verfolgt? Hattet ihr Vorbilder, als ihr euch überlegt habt, wir müssen bei der Eintracht was auf den Kopf stellen? Hattet ihr Vorbilder?
Ich direkt jetzt nicht. Wer da natürlich sensibilisiert war und das so ein bisschen aufgenommen hat, das waren der Andreas Hornung und auch Rudi Köhler, die ja als Zuständige aus dem Fanbereich Kontakte zu ihren Kollegen in Hamburg und anderen Städten hatten. Und die das relativ früh und gleich dann auch mitgekriegt haben. Und Andi Hornung war dann auch einer, der mich da immer mal so angefixt hat und der das mit uns dann auch so mal ein bisschen
verfolgt hat. Ich kann mich aber erinnern, als so die ersten Gedankenspielchen kamen, war schon Supporters Club ein Thema bei uns. Also wir haben schon gesagt, da gibt's was beim HSV, das wäre vielleicht auch ein interessantes Modell für uns, ohne dass wir uns damit näher befasst haben oder die Leute kannten. Das stimmt, das ging dann eher übers Pferd und so. Ja. Aber so von der Grundidee haben wir schon gedacht, das gucken wir uns mal an und vielleicht können wir das übernehmen.
In der Zeit war die Eintracht in der zweiten Liga. Man sagt ja auch, das war ein Nährboden für viele gute Aktionen der Fans, weil die Eintracht es gar nicht selbst leisten konnte. Also man hat sich externes Know-how gesucht. Als ihr auf die Idee kam, seid ihr da zu Rolf Heller gegangen und hat gesagt, wir wollen Fans in den Verein reinbringen? Oder wie war euer Weg in den Verein?
Da kann Andi mehr dazu sagen, weil Andi und Matthias zu der Zeit auch die Homepage für
genau,
den Verein.
Genau, das war ja unser Weg in den Verein. Ne? Also wir sind über die Homepage reingekommen, wir haben gesagt, mit Jens Leinert noch, der damals eine Internetagentur hatte, haben wir gesagt, das ging über die Eintracht-Mailingliste, wo dann auch ein Axel Hellmann drin war, der damals in London studiert hat.
Die ist geradezu legendär und mystisch, diese Eintracht-Mailingliste. Ja. Erklärt mal jungen Leuten, was eine sogenannte Mailingliste ist.
Okay, also Internet war ja noch recht jung,
ja,
so wie jetzt KI für die jetzige Generation jung ist oder für uns alle jung ist und so war es mit Internet auch. Und wir haben dann mit E-Mails, also wir haben ja Fans auf der ganzen Welt. Wir hatten in der Mailingliste dann einen Walter und so aus Amerika, einen Axel Hellmann, der da auf einmal drin war, der damals in London studiert hat, etc. pp. Und das ist einfach eine Diskussionsplattform gewesen per E-Mail. Also was heute WhatsApp zum Beispiel erledigen kann, das war damals alles über E-Mail. Und da hat sich dann da eine Gruppe gebildet, die sehr intensiv den Gedankenaustausch hatte. Gerade nach dem ersten Abstieg 96, ich glaube, da hatten alle Eintracht-Fans großen Diskussionsbedarf. Und das war dann die Blütezeit der Mailingliste.
Und dann habt ihr der Eintracht gesagt, jetzt brauchen wir eine Homepage oder was?
Genau, wir haben der Eintracht gesagt, wir brauchen eine Homepage.
Und was haben die gesagt?
Ja, die wussten ja gar nicht, was das ist.
Kann ich mir vorstellen.
Also es gab zwei private Homepages. Die eine war vom Dirk Chung, den kennst du ja, und die vom Jürgen Schulz, der leider mittlerweile auch schon verstorben ist. Das waren so die zwei Homepages. Da gab es auch einen Spiegelartikel über, wie sind denn die Vereine der Bundesliga im Internet aufgestellt. Und da wurden auch diese zwei Homepages vorgestellt. Und dann haben wir auch mit den beiden, die waren natürlich auch in der Mailingliste, dann schon mal darüber laut nachgedacht, sind dann zum Präsidium gegangen, Rolf Heller und Klaus Lötzbeier. Also Rolf Heller war damit überfordert. Klaus Lötzbeier als ehemaliger IBM-ITler hat da schon eher eine Affinität für gehabt, aber der hat uns jetzt erstmal einen Wachhund dann zur Seite gestellt. So, Wachhund sagte dann nach zwei Wochen zum Klaus Lötzbeier, die Jungs sind so gut, da kann ich überhaupt nichts.
Weiß man, wer dieser Wachhund war?
Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir dann die Homepage gemacht und dann ist uns die Idee gekommen und da kommst du ja dann auch irgendwann ins Spiel.
Aber wann, jetzt sag doch mal kurz, wann ist denn diese Homepage online gegangen?
Weißt 98, 1. Februar 98.
Und wie viele Zugriffszahlen waren am ersten Tag, weiß man das?
Das weiß
36?
Ich nicht mehr. 400? Nein.
1000?
Ja, paar tausend.
Ja,
paar tausend. 98 war Internet schon etabliert. Also das, und dann haben wir dann noch, dann kam ja noch die Geschichte mit dem Archiv. Ja. Weil wir dann auf die Idee kamen, mein Gott, in 100 Jahren, sag ich schon. In einem Jahr haben wir die 100-Jahr-Feier. Und dann habe ich auch mal beim Präsidium nachgefragt, und was plant ihr für die 100-Jahr-Feier? Die wussten überhaupt nichts davon und dann, das geht so gar nicht. Und dann wurde das Archiv gegründet, was ja das Fundament, du bist ja mein Nachfolger, das Fundament des heutigen Museums ist.
Wahnsinn.
Übrigens angemerkt sei nur die Internet-Homepage, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die wurde ausgezeichnet als die beste in der ersten Liga.
Absolut.
Also, soweit
waren
mal.
Wir damals, ich meine, das war mit ja dann
der 98. First Mover quasi.
Wir waren First Mover.
Nicht First Mover, das waren andere, wir hatten auch das Problem mit Eintracht Braunschweig. Die waren Domaininhaber von Eintracht.de. Und da musste man irgendwann den Philipp Reschke mal fragen, was das gekostet hat, die Eintracht.de zu bekommen.
Und dann ist die Homepage online gegangen. Und dann wusste man im Verein schon, dass ihr was auf die Beine stellen könnt.
Ja, das hat uns dann schon Türen geöffnet, auf jeden Fall.
Und dann, wie kam dann die Idee, eine Abteilung zu gründen?
Die kam relativ parallel. Die kam mit den ganzen Diskussionen parallel. Also ich kann mich erinnern, wir haben mit anderen Leuten, ich glaube, das war mit Gart und Flug, und zwar die Leserbrief-Rubrik von Fengit vor, haben wir diskutiert.
So, die damals ja noch sehr ausführlich war, da gab es ja viele Leserbriefe.
Noch sehr ausführlich, aber auch nur im monatlichen Wechsel. Und dann haben wir dann einen Monat später, dann auf der Gegentribüne waren wir ja da, haben wir dann die Fengit vorgekauft und haben dann die Antworten von Joe Gart oder Flugi gelesen. Und dann haben wir geantwortet und dann einen Monat später haben die dann unsere Antwort gelesen. Das war der Beginn. Also es ist urkomisch.
Ach, da wird sich Jörg Heinz aber freuen, dass Fengit vor quasi Gründervater der Gründertruppe von der Fanabteilung ist.
Ja, wenn du so willst.
Deine Mailingliste in Papierform.
Genau.
Okay, dann seid ihr in Kontakt gekommen mit denen?
Ja, und dann muss der Guido jetzt einfach mehr erzählen. Also das war dann ein Thema irgendwann mit einer eigenen Abteilung. Du weißt es selbst, dass wir als Fans bei der Mitgliederversammlung eher so der Freaky-Tisch waren. Ja, wir wurden nicht ernst genommen. Und wenn entscheidende Themen anstanden, dann war natürlich die Übermacht der Abteilung zu groß. Wir hatten aber das Selbstbewusstsein, dass wir gesagt haben, Moment mal, Die ganze Rechnung bezahlt der Profifußball. Und es kann nicht sein, dass jetzt die Rödenradfahrer, die wir nie hatten, deswegen sage ich das jetzt, um niemanden da auf die Füße zu treten, kann nicht sein, dass die Politik vorgeben. Das war unser Problem.
Da kann ich so ein paar dunkle Erinnerungen habe ich auch manchmal erst wieder, wenn man so in den intensiven Austausch, wie wir es jetzt gerade machen, reinkommt. Hab da einfach Erinnerungen. Ganz klar, der Türöffner und der Vertrauensaufbau gerade zu Rolf Heller und Klaus Lötzbeier hat stark über diese Homepage-Geschichte stattgefunden von Andi und Matthias Scheurer. Und Gaetano Patella war ja auch ein zugänglicher Typ, der immer jungen Leuten, auch mit den Ultras übrigens, sich stark ausgetauscht hat wie der Rolf. Und da war ich auch öfter dann mit dabei. Und da haben dann so die Dinge angefangen, dass wir auf einmal den Auftrag auch bekommen haben, mal Sachen aus dem Archiv vom Herrn Ulzheimer zu holen, hier am alten Stadion, an der alten Radsportbahn. Und da ist uns ja dann auch die Gründungsurkunde in die Hände gefallen mit dem geänderten Gründungsdatum. Plus dazu die Pokalendspielwimpel haben wir im Riederwald
in der
Abstellkammer, anders kann man es nicht bezeichnen, sind uns da viele Unikate einfach in die Hände gefallen. Und das war so der Beginn, wo wirklich wir gesehen haben, wie vielfältig wir uns einbringen können. Und als dann die uns das ermöglicht haben, ins Fegefeuer kamen, auch durch Verwaltungsrat, darauf will ich hinaus, denn da gab es einen guten Herrn Maul, der bei einer Bank tätig war, der versucht hat, ja, eine Änderung im Präsidium herbeizuführen mit dem Rolf Heller. Und Rolf, Klaus Lötzbeier und Gaetano waren unsere Lieblinge, weil wir gesagt haben, das sind Herzblut-Eintrachtler. Und egal wie, das müssen wir irgendwie erhalten. Und da kam dann diese Eintracht 2000-Geschichte auf, wo wir dann wirklich eigentlich in den Ring gegangen sind und das erste Mal eine Riesengruppe waren, auch mit den Ultras übrigens, in der Jahreshauptversammlung und haben versucht, Rolf Heller als Präsident zu retten. Und Rolf hat gesagt, er kann das wertschätzen, was wir für ihn tun und dass wir das so wollen, aber er hat gesagt, der Befreiungsschlag für den Verein ist trotzdem, wenn der Verein sich anders da entwickelt. Und das kam ja dann auch mit der Auslagerung in die AG. Das haben wir damals nicht umsetzen können. Aber wir haben ab dem Tag absolut die Notwendigkeit gesehen, dass wir ja die Dinge, die wir einfach gut können oder denken gut zu können, in den Verein mit einzubringen als zusätzliche Abteilung. Und da war das geboren und ab da haben wir auch nicht mehr locker gelassen. Dann kam noch die WM 2006, da hatten wir wieder ein neues Betätigungsfeld. Da war ich dann mit dem Öri und mit Matthias, mit Michael Gabriel, der ja bei der Eintracht auch als Jugendspieler ganz früh gespielt hat. Da haben wir uns ganz stark in das Stadionthema mit eingebracht. Und da hatten wir auch dann einen ganz engen Austausch mit den Ultras, weil unser Traum war, nah ranzukommen, zu unserer Kindheit, Jugend waren die englischen Stadien Vorbilder und nicht wie in Stuttgart mit Laufbahn, Hamburg, Volksparkstadion, da sind wir wieder leider kurz beim HSV. Auch die haben dann das Stadion umgebaut bekommen in ein reines Fußballstadion. Und da haben wir hier in Frankfurt dann auch alle Kräfte gebündelt und haben gesagt, weil hier gab es erst ein Modell von der Stadt Frankfurt, das sogenannte Hochbauamtmodell, was letztendlich im Ergebnis so gewesen wäre, wie es jetzt Stuttgart noch 10, 20 Jahre hatte. Und da haben wir es wirklich geschafft, durch ganz harte Körnerarbeit, da sind wir in Partei, Ortsbeiräte reingegangen, haben mit der Sportdezernentin Sylvia Schenk auch viele intensive Gespräche und haben aber auch dann das Vertrauen von ihr bekommen, dass wir da auch wieder ernst genommen wurden. Und als die AG-Auslagerung war, mit Stephen Jedlicki von dem amerikanisch-englischen Unternehmen eingesetzt hier als Vorstandschef, hat ein ganz anderes Modell im Kopf. Wir haben aber Sylvia Schenk als Sportdezernentin, sag ich, in gewissen Teilen bestimmt überzeugen können. Die war dann sogar auch in Hamburg, weil wir gesagt haben, das Hamburger Modell wäre eins und nicht wie Amsterdam. Da gab's, könnte ich auch stundenlange Geschichten erzählen. Und das jedenfalls war dann der Kern, dass das Stadion so heute aussieht, wie es aussieht. Also auch da haben wir Fans einen gewissen Beitrag leisten können. Da müssten wir die Sylvia Schenk fragen, wie stark der wirklich aussieht.
Habt ihr das schon als Fanabteilung gemacht oder war das noch als loser Zusammenschluss? Da will ich nämlich jetzt nochmal drauf hinaus. Da war schon ein Engagement wieder, bei dem die Eintracht gesehen hat, die euch wohlgesonnen, dass ihr gute Sachen macht. Aber es gab ja wohl auch im Verein eine Skepsis den Fans gegenüber. Wenn ich mich daran erinnere, dass Abteilungen gesagt haben, wir sind hier eine Abteilung, wir müssen Sportanlagen unterhalten, die Beiträge gehen dafür und auf einmal kommen die Fans und wählen den Präsidenten. Auf einmal haben die Fans Wahlrecht. Also es gab ja eine Skepsis innerhalb der Abteilungen gegenüber den Fans als engagierte Vereinsmitglieder. Wie habt ihr das denn aufgebrochen? Diese Skepsis.
Ach, stundenlange Geschichten.
Wir haben vorhin,
wie schaffe ich es vielleicht in einer Minute das auch?
Eine Minute,
ich bin gespannt. Ich auch, ja. Wie immer im Leben geht's um Geld. Und logischerweise haben die gedacht, wir reden und entscheiden dann mit übers Geld. Was ja heute 25 Jahre später letztendlich legitim der Fall ist. Aber das ist eine lange Geschichte. Aber denen ging's nicht nur, die wollen vielleicht auch beim Geld mitreden oder mitentscheiden, wie das verteilt wird, auch auf die anderen Abteilungen. Die sind doch die Rabauken, von denen man montags liest, was die samstags, sonntags alles angestellt haben. Und ja, das war inzwischen klar, da gibt es auch ein paar Köpfe, mit denen man reden kann. Wobei ja auch unter den Rabauken aus jedweder Stadt da hochintelligente Köpfe ja dabei sind, das wissen wir und das wussten wir. Und also das war nach ganz... ganz schwierige Situation. Wie haben wir es geschafft, hast du gerade eben gefragt.
In einer Minute.
In einer Minute. Wir hatten einen legendären Auftritt im Beirat bei den anderen Abteilungen, wo sich Klaus Walter, Axel Hellmann und meine Wenigkeit, wir drei uns vorstellen konnten und durften. Danach hieß es, Fanabteilung wird es bei Eintracht Frankfurt nicht geben. Also der erste Auftritt von Axel, Klaus Walter und mir, der war nicht so überzeugend. Und
war Axel nicht selbstbewusst wie heute?
Doch,
vielleicht
doch.
Vielleicht zu selbstbewusst.
Aber dieses Selbstbewusstsein und diese scharf gestochene Intelligenz eines Juristen und eines zweiten Juristen, Klaus Walter, der heute Strafverteidiger im Frankfurter Raum ist, plus dazu mit jemandem wie mir, die haben einfach Angst gehabt. Das muss man, glaube ich, so deutlich sagen, wenn man da Protagonisten fragt. Aber die haben gesehen, wir lassen nicht locker. Und wir haben trotzdem weitergemacht. Und wir haben dann, da spielt der Name Rainer Gödel wieder eine große Rolle, Klaus Lötzbeier eine Riesenrolle, es geschafft, über Personen Stück für Stück uns in diese Richtung und in eine Akzeptanz und mit Vorschlägen zu entwickeln. Und dann kommt die alles entscheidende Person, Peter Fischer, auch ins Spiel, der neuer Präsident war. Und Peter auch, wie wir diesen Traum hatte, die Mitgliederzahl von 4.000 auf 10.000, du hast das Tableau vorhin mal erwähnt, das war ja der Traum von Peter Fischer, 10.000 Mitglieder. Und Peter hat das auch mit seinem Machtwort verbunden und gesagt, dann fängt der Verein wieder von vorne und von null an. Und Peter hat eine gute Mannschaft aufgebaut gehabt und Dynamik reingebracht und eine Verjüngung, die wir mitgestanden haben und auch in Reinhard Gödel. Und da, also ab dem Punkt war den anderen Abteilungen klar, wir müssen die irgendwie, müssen wir sie mit aufnehmen, und es ging dann nur noch um die Bedingungen, und dann wurde aus der Fanabteilung die Fan- und Förderabteilung, weil wir dann auch irgendwann gesagt haben, wir wollen ja euch gar nichts Böses, sondern wenn mehr Mitglieder da sind, dann geben wir sogar Teile gerne auch an die sporttreibenden Abteilungen ab. Und wir wollen einen neuen Riederwald. Bruch und Dalles damals, eine Katastrophe. Jeder Jugendverein, der aus der Region kam, hat gesagt, um Gottes Willen, Eintracht Frankfurt, ein super Verein, da will ich erste Bundesliga spielen. Aber hier als Jugendspieler sind katastrophale Bedingungen. Und all das hat dann dazu geführt, dass auch wahrscheinlich auch ein Franz Josef Jung, der politisch aktiv war und ist unter anderem ja als Verteidigungsminister, der hat da auch mitgewirkt, wohl im Hintergrund, dass er gesagt hat, der Verein an der Stelle wird so eine Fan- und Förderabteilung bekommen, aber das darf man dem Peter Fischer eigentlich nicht hoch genug anrechnen, weil Peter hat das, genau wie Andi Hornung, der im Verwaltungsrat war und andere, wir haben das dann einfach durchgedrückt. Also wir haben da, wie man es manchmal, die Pistole auch auf die Brust gesetzt, dann wäre Chaos wieder ausgebrochen.
Dann habe ich jetzt vier Fragen, die ganz kurz beantwortet werden müssen für unsere Zuhörer, die ja jung sind und diese ganzen Namen nicht kennen. Rainer Gödel, heute Ehrenrat, was hatte der damals für eine Funktion? Weil du ihn oft erwähnst, dass er uns und euch unterstützt hat.
Ja, der Rainer war, Gödel, wie gesagt, in der genossenschaftlichen Gruppe der Volksbanken, Vorstandsvorsitzender von einem Milliardenunternehmen, der VR Leasing, hatte also damit ein Standing in der Stadt Frankfurt und war ein Türöffner, hat aber auch, sagt er auch, ganz offen in seiner eigenen Bank damit durchaus schwierige Situationen. Aber der war Eintracht-verrückt, der kam.
Was hat er bei der Eintracht gemacht?
War dann Verwaltungsrat, auch, letztendlich auch im Aufsichtsrat der AG, war auch Aufsichtsratsvorsitzender. Und hat eben viele Türen geöffnet in jedwede Richtung, und so eine Person war absolut notwendig. Und Rainer Gödel war aber ein Mann, der mit jedem gesprochen hat und spricht.
Okay, Rainer Gödel, und das muss man sich heute mal vorstellen, er hat damals in seinem Unternehmen eher Probleme gekriegt, dass er sich bei der Eintracht engagiert hat. Heute, wenn du bei der Eintracht engagiert bist, dann bist du in der Gesellschaft anerkannt. Und bei ihm hat man damals gesagt, fahr mal ein bisschen runter. Wahnsinn. Franz Josef Jung, Verteidigungsminister, was hat der bei der Eintracht gemacht?
Der war Jahre und Jahrzehnte lang Verwaltungsrat. Ansonsten entzieht sich das meiner Kenntnis. Der war halt politisch bis in Regierungskreise, wie gesagt, Regierungsmitglied als Verteidigungsminister, das ist mir noch bekannt.
Sehr gut.
Es gibt eine Szene aus der Tagesschau, wo ein Interview aus Afghanistan macht, mit einem Eintracht Frankfurt-Anstecker im Anzug oder eine Eintracht-Krawatte, eins von beiden, weiß nicht.
Genau, und er wurde vereidigt in der Eintracht-Krawatte. Und ja, wir haben dann bei ihm nachgefragt, hat er gesagt, sie waren keine Eintracht-Krawatte, sie waren nur schwarz-rot, er hat die uns am Museum übergeben. Wir haben die Vereidigungskrawatte von Franz Josef Jung. Was ich noch wissen wollte, wieso der Name Fan- und Förderabteilung? Ihr habt gedacht Fanabteilung, und dann habt ihr den Kompromiss gemacht, Fan- und Förderabteilung. Kompromiss war, warum?
Kompromiss war dann eben, dass auf einmal hatten wir so den Eindruck, die anderen Abteilungen zugänglicher wurden, als sie gesehen haben, na, wenn die Jungs, die sind schon energisch, das wirklich schaffen, dass wir 10.000 Mitglieder haben und da Mitgliedsbeiträge hochgerechnet und dann Unterstützungen an der Stelle für ihre sporttreibenden Abteilungen, interpretiere ich mal, gesehen haben, ab da haben die dann eine Win-Win-Situation, wie man heute so modern da draus gesehen. Und als wir auch gesagt haben, der Verein hat auch ein ganz anderes Standing in der Stadt mit 10.000 Mitgliedern, auch einen neuen Riederwald zu bauen. Und das war immer unser Herzenswunsch, da einfach ein schönes Entree, wie man es heute hat, zur Verfügung zu stellen. Und da, als wir da die Bereitschaft und den ersten Schritt gemacht haben, dann ist man uns auch ein Stück entgegengekommen, aber vielleicht nicht. Aber man hat uns angefangen zu akzeptieren oder man hat gesehen, es geht nicht mehr ohne.
Gut, vierte Nachfrage. Eintracht der 90er Jahre, du musst an einer Dame vorbei, die total viel organisiert gemacht hat und ganz wichtig war für den Verein, leider vor kurzem verstorben, Ilse Bechtold. Ilse Bechtold, Abteilungsleiterin, Leichtathletikabteilung, ganz aktiv im Verein, hatte auch erstmal ein Skepsis gegenüber den Fans. Hat sich aber dann richtig gut mit euch arrangiert und war eigentlich am Ende ein großer Freund der Fanabteilung.
Ja, weiß nicht, von welchem Zeithorizont du jetzt sprichst, Matze.
Ende 90er.
Genau. Und wie sie dann anders gesprochen hat über die Abteilung, das hast du wahrgenommen.
Das habe ich dann 2015, 16, 17, 18, 19, 20, ja.
So, also, das waren ein paar Jahre, die da ins Land gezogen sind.
Aber am Anfang war sie sehr skeptisch. Ich will ja auch auf die Anfangszeit.
Ja, meine Amtszeit war ja, oder mein Wirken 96 mit den ganzen Jungs, die wir erwähnt haben. Und wir haben das wahrgenommen in meiner Amtszeit bis 2007. War Ilse Bechtold immer kritisch gegenüber uns. Sie hat uns auch akzeptiert. Wir haben gesprochen und diskutiert. Aber die Entwicklung, die du dann schilderst, 2015, 2016, die habe ich nicht mehr so intensiv miterleben dürfen. Okay.
Also ich kann sagen, dass Ilse Bechtold, sie ist 2022 verstorben, aber sie hat dann immer geschwärmt von der Fanabteilung, was die alle machen und was die auf die Beine stellen. Also die war dann sehr versöhnt mit der Abteilung. Aber ich weiß, dass sie am Anfang natürlich eine der ganz großen Kritikerinnen war. Ja.
Ich glaube, zu der Zeit waren das ja dann auch schon sechsstellige Beträge, die Abteilungen durch unsere Abteilung erhalten haben. Heute sprechen wir von siebenstelligen Förderbeträgen.
Ja.
Gigantisch, gut, das haben gigantisch. Wir uns selbst nicht vorstellen können. Selbst Peter Fischer und selbst Axel Hellmann, der diesen wunderbaren Satz prägt, Grenzen verschieben. Aber diese Grenzen verschieben bis in den Himmel, die hatten wir, glaube ich, selbst Peter Fischer und Axel, ohne den beiden zu nahe zu treten. Also ich hatte die nicht auf dem Schirm.
Ich glaube, 10.000 war so ein
10.000 oder 20. Peter kam dann auch schon mit 20.000.
Das war schon fast übertrieben. Ne?
Ja, genau.
Also ich habe belächelt. Ich habe hier einige Charts ausgedruckt, die ich im Archiv gefunden habe. Ich lese die mal den Zuhörenden vor. Ziel, Mitgliederzahl steigern, das war von 1997 von 5.500 auf 6.000, 1998, 1999 dann 6.500, wenn Fjordhoff das Tor macht. Im Jahr 2000 wollten wir 7.000 Leute haben und im Jahr 2001 7.500 Vereinsmitglieder. Das war so der Plan. Am Ende wurde dann 2000 die Fanabteilung gegründet und in diesen Plänen war ja auch eigentlich gedacht, dass wir 2001 wieder international spielen, aber da waren wir dann wieder in der zweiten Liga. Ihr wart gegründet, Gründungsmitglieder waren es 11 Stück, oder?
Ja, ich glaube ein paar mehr. Da gibt es diese Gründungsurkunde, die haben wir die Tage jetzt wirklich auch mal wieder untereinander per WhatsApp ausgetauscht. Da stehen mehr Namen drauf. Ich habe jetzt will keine 20, falsche Zahl, aber ich meine um die 20. Ja. Wobei wir kurzfristig noch Jahre, jahrzehntelange Eintrachtler mit draufgesetzt haben oder mussten, weil irgendwie durch die Satzung, habe ich im Hinterkopf, mussten wir 20 oder 25 sein.
Vereinsmitglieder halt.
Um in der Abteilung starten zu können. Ja. Irgendwas gab es da in der Satzung, aber da bin ich nicht mehr satzungsfest.
Offizielles Gründungsdatum war dann am?
Beschlossen wurde es am 2.12. in den schönen Aussichten Bergen-Enkheim und Gründungsdatum in der alten Licher-Lounge vor der Haupttribüne war der 11. Dezember 2000.
11. Dezember 2000 wurde die Abteilung gegründet. Und dann ging es los, Fans einsammeln.
Ja.
Dann, also ich erinnere mich persönlich, dass ich in der Fußballabteilung war und viele meiner Freunde auch. Und wir wurden dann permanent genervt, vor allem von Andi Hornung. Geht in die Fanabteilung, geht in die Fanabteilung.
Wir waren ja damals alle in der Fußballabteilung.
Genau, wir waren in der Fußballabteilung. Wie ist die erste Entwicklung gewesen? Wann war die erste Marke? 100 Leute. Wann war das?
Die 100 hatten wir an dem Abend. Ja. Also in der die Licher Lounge war proppenvoll, also was für uns.
Ja, würde ich auch sagen, da waren schon 100.
Ein gigantischer Erfolg war, auch übrigens alle anderen, selbst dieser vorhin erwähnte Franz Josef Jung war da als ein Verwaltungsrat und auch die, die uns so gefördert haben, eben wie Rainer Gödel, die waren begeistert. Die Licher Lounge ist aus allen Nähten geplatzt, da waren gefühlt 200, 250 Leute, ich weiß nicht, wie viel da reinpassen, vielleicht waren es auch 300. Und da hatten wir also die 100, deine Frage, die hatten wir aus dem Stand raus am ersten Abend. Aber dann ging ja die Körnerarbeit los durch viele Aktivitäten. Für 18 Mark und 60 sind wir zu 1860 zum ersten Auswärtsspiel nach der Gründung der Abteilung gefahren mit einem Sonderzug von über 1000 oder 1500 Leuten und Mann und Frauen. Und trotzdem waren wir dann, glaube ich, bei 500 erst und dann 1000.
Das war eine schwere Geburt.
Also aber ich weiß nur noch eine Zahl, wie ich ausgeschieden bin. 2007 waren es knapp 7000.
Okay. Da sind wir also dem Zeitplan ja fast treu geblieben. Übrigens interessant zu wissen, Matze, dass wir dich überzeugen mussten, dass du nicht von alleine auf die Idee gekommen bist. Also eine sehr interessante Offenbarung gerade.
Naja, da kommen wir jetzt auch dazu und wurde ja vorhin im Vorfeld, haben wir auch gesagt, die Fanclubs waren auch erstmal, also man denkt jetzt, da wird eine Fanabteilung gegründet, da werden ja, denkt man, die Fanclubs werden Hurra schreien, eine starke Interessenvertretung. Das war gar nicht so und jetzt ganz kurz für mich, ich habe gesagt, ich bin doch in der Fußballabteilung, ich zahle doch gern meinen teuren Beitrag, was soll ich denn bei den Fans, ich bin doch Fußballer. Aber die Fanclubs waren auch eher skeptisch.
Ja, selbst in meinem Fanclub in Mülheim haben manche gesagt, willst du die Fanclubs kaputt machen? Und die konnten sich auch nicht vorstellen, dass das ein Nebeneinander ist, wie es ja heute auch an der Stelle ist, mit vielen Facetten. Und inzwischen sind sie, glaube ich, bei uns alle Mitglied. Das habe ich dann hinbekommen. Aber am Anfang gab es die Vorbehalte, selbst in der eigenen, vor der eigenen Haustür.
Auf jeden Fall, ja.
Weil logischerweise Fanclubs regional verankert sind, die Busse machen, die haben gedacht, wenn wir jede Woche einen Sonderzug organisieren oder Busfahrten anfangen anzubieten, was wir aber für die Punktspiele gar nicht gemacht haben. Wir sind dann eher zu den Amateuren gefahren und zu anderen Veranstaltungen und haben solche Dinge einfach, die es noch nicht gab, versucht zu kreieren, um genau diesen Vorbehalten nicht Wasser auf die Mühlen zu geben, sondern ey, wir sind alles Eintrachtler, aber es gibt so viele Facetten, wie wir sie heute glücklicherweise im Jahr 2025 alle erleben. Und ja, viele Ideen sind in der Zeit geboren worden.
Die Ideen sind in der Zeit geboren worden. Und da sind natürlich Ideen sind, das Museum war eine Sache, die ihr wolltet. Was habt ihr noch vorangetrieben von der Fanabteilung? Ich habe hier eine schöne Struktur, Diskussionsvorschlag, Gegentribüne, also feste Blöcke, Fanzelt am Stadion, also Treffpunkte schaffen. Was waren denn so die großen Ziele, die ihr hattet?
Großes Ziel war gerade Treffpunkt im Stadion.
Aber in erster Linie hatten wir erstmal das politische Ziel, dass wir einfach innerhalb einer Mitgliederversammlung ein viel größeres Standing bekommen, einen viel größeren Einfluss. Das war also mein Bestreben eigentlich. Das wurde natürlich dann klar. Es musste natürlich jetzt auf große Füße gestellt werden, aber das war so das Erste. Und dann kam natürlich das andere, was können wir machen, um die Fans zu gewinnen dafür?
Idee war ein eigenes Büro haben.
Genau. Und dann Lagerräume am Stadion, also gar nicht mal für die Fanabteilung, sondern auch für die Ultras, weil das ja beschwerlich war, in den Jahren das Ganze zu organisieren.
Die sich jetzt zu der Zeit übrigens ja auch parallel gegründet haben, die Ultras. Das ist ja alles zeitgleich passiert.
Und da kamen also viele Facetten und wie wir dann gesehen haben, die Gründungsurkunde ist mit dem verkehrten Datum 30 Jahre im Kicker-Sonderheft festgehalten. Da haben wir gesagt, das kann so nicht sein und die Geschichte von der Eintracht war so interessant und wir haben uns dann auch selber viel mehr nochmal damit befasst. Und Jörg Heinisch, Uli Mattea sind ja alle schon genannt worden und Doc Ottmar Heimann. Also da gab es dann viele Facetten, die Geschichten aufzuarbeiten, inklusive wo wir gesagt haben, auch das, ja, so haben wir das in kühnsten Träumen vorgestellt, wie du das heute vorfindest und du dann ja auch mittlerweile seit 15 Jahren weiterentwickelt hast mit den ganzen Aktionen, die du als Museumsleiter dann kreiert hast, Matze.
Wow, So ist die Fanabteilung gegründet worden mit einer Liste, die wir noch nicht vorliegen haben. Also die Gründungsurkunde Fanabteilung, die Gründungsurkunde der Eintracht haben wir. Die war ja sogar auf dem Trikot 125 Jahre Eintracht. Aber die Liste mit den Gründungsmitgliedern der Fanabteilung, die brauche ich noch von euch.
Die kriegst du auch von uns.
Ja, okay, ja, gut. Es gibt noch eine kurze Rubrik. Wir sind jetzt auch eigentlich schon fast durch. Also wir haben, glaube ich, überzogen. Wir haben vorhin auch spaßhalber, habe ich mal erzählt, von einem Podcast, den es gibt, Jung und Naiv, der manchmal 6 Stunden mit seinen Gästen redet, bis sie zusammenbrechen. Das machen wir heute nicht. Ich möchte euch aber gerne noch mal fragen, die Eintracht-Momente. Und wenn man so Hardcore-Eintrachtler hat, dann Guido Derkum, was war dein schönster Eintracht-Moment ever?
Den einen schönen Moment gibt's nicht. Sag ich ganz ehrlich, der schönste Moment war dieser Lauf von Mijat Gašinović in Berlin, aber genauso Gänsehaut letztendlich Fjordhoft 5-1, wie das alte Stadion wirklich gebebt hat, plus hin 2022 Barcelona mit 30.000-40.000, Gänsehaut pur, plus Sevilla. So, jetzt bin ich fertig, das sind 4 Momente. Die einfach, ja, da stellen sich jetzt gerade die Haare hoch.
Andi Klünder, dein schönster Eintracht-Moment?
Ich war ja auch ab 1980 bei jedem Titel dabei, inklusive auch die inoffiziellen Titel, wie das 5-1 gegen Kaiserslautern. Aber der Lauf von Gacinovic auf unsere Kurve zum ersten Titel seit 30 Jahren, ich glaube, da beneiden uns alle Fußballfans auf der ganzen Welt, dass wir das erleben durften.
Ich mache ja manchmal so Podcasts und 90% der Leute sagen, bei der schönste Moment diesen Gašinović-Lauf. Und jedes Mal freut man sich wieder. Das wird nicht langweilig.
Jedes Mal Gänsehaut.
Sehr gut. Da gibt es auch eine große Übereinstimmung. Andreas Klünder, dein schlimmster Eintracht-Moment?
Der Abstieg, der allererste Abstieg. Also es toppt sogar bei mir Rostock. Also Rostock, ja, brauchen wir nicht drüber zu reden. Ich tue es jetzt leider trotzdem. Aber 96, so der deines Lieblingsvereins, immer erstklassig, das war für mich schon eine Zäsur.
Und dein schlimmster Eintracht-Moment?
War ich mit Andy Hornung in 2002 in Japan, beziehungsweise wir waren noch in Südkorea und wir wirklich stundenlang gezittert haben, wird es unsere Eintracht noch weiterhin geben, weil dieser verrückte Präsident von Unterharing versucht hat, unseren Verein auszulöschen. Und wir diesen Gerichtskampf glücklicherweise dank Philipp Reschke und vielen anderen, auch Axel und Co., gewonnen haben. Also der schauerlichste Moment war für mich sogar außerhalb vom Sportplatz die Abstiege, ganz klar, der erste, ja. 96. Aber das war, wo ich wirklich Tränen in den Augen hatte, als diese Gerichtsentscheidung zu unseren Gunsten ausgefallen ist.
Das war damals der Lizenzentzug und da muss ich jetzt nochmal aufs Museum zu sprechen kommen. Wir haben ja einen Förderverein vom Museum. Liebe Zuhörenden, werdet Mitglied. Der Förderverein des Eintracht-Museums ist größer wie die Spielvereinigung Unterhaching. Wir haben mehr Mitglieder als Unterhaching. Wir haben übrigens auch mehr Mitglieder als Rasenballsport Leipzig. Also,
aber das ist jetzt
Unterhaching ist jetzt für mich, das ist ja nichts Besonderes, aber der Unterhaching, da denke ich mir, das ist nochmal spät, den nochmal gegen Schienbein getreten, zu Recht.
Absolut.
Sehr gut. Der schönste Moment auf Funktionärsebene? Für dich die Online-Schaltung der ersten Eintracht-Homepage an die Klünder?
Im Zweifel. Aber es war auch tatsächlich das 5-1 von Fjordhoff. Ich hatte damals Innenraum, also ich hatte damals eine Triple-A-Karte und war direkt hinter dem Tor, als Fjordhoff das Tor geschossen hat. Das war also schon unvergessen.
Wieso bist du nicht auf den Platz gerannt? Also wenn dann wäre der
Stand... Platz ist für mich heilig. Ich war nicht mal gegen West Ham auf dem Platz. Also Platz ist für mich heilig. Da ticke ich eigentlich wie ein Oldschool-Engländer.
Okay, bei betreten. Fjordhoff ist das verwunderlich. Ja. Weil du warst hier hinter diesem Tor.
Ich war direkt hinter dem Tor. Wir haben auch mitgebrüht, wir brauchen noch ein Tor.
Dein schönster Moment als Funktionär?
Ich glaube, Axel Hellmann hat es auch so ausgedrückt, wie wir wie kleine Schuljungen in der schönen Aussicht in Bergen-Enkheim vor dem Raum der Verwaltungsratssitzung mit dem Beirat der Abteilungen saßen. Andi war, glaube ich, auch, warst ja auch mit dabei. Und die Tür aufging. Und Peter Fischer, Rainer Gödel, Andi Hornung rauskam, es ist vollzogen, die Abteilung wird gegründet. Das war, alles andere war dann Arbeit, die Spaß gemacht hat, aber das war, weil das hätte ja auch mit einem Nein an dem Tag wieder enden können.
Das kann ich mir vorstellen, wenn du so lange darauf gearbeitet hast und dann liegt es nicht mehr in deiner Hand und dann kommt die gute Nachricht.
Dass das Nein kommt.
Ich glaube, Axel sieht das auch noch wie heute vor sich und alle, die dabei waren, wie die Tür aufgeht und die Abteilung ist gegründet und das ganze Wirken konnte beginnen bis hin, ja, Axel heute Vorstandsvorsitzender der AG seit Jahren.
Sehr gut.
Bleibt das hoffentlich noch möglichst lange.
Da ist viel draus geworden. Das waren doch jetzt auch schöne Momente. Jetzt will ich aber noch auf die Gegenwart zurückkommen. So viel Zeit muss noch sein. Und bei Andi Klünder habe ich noch mal eine Nachfrage, die immer so ein bisschen durch Gespräche durchwabert. Könnte es sein, dass du mittelbar verantwortlich bist, dass Jörg Berger bei der Eintracht damals verpflichtet wurde? Oder willst du dazu nichts sagen?
Doch, kann ich sagen. Also Ich weiß nicht, wie prozentual, wie groß der Anteil ist, aber ich bin damals, das war nach einer Niederlage in München, bin ich damals sonntags dann ins Präsidiumszimmer gerannt, da saßen dann schon Rolf Heller und Klaus Lötzbeier. Die hatten schon die ersten Anrufe von Neurohrer und Co., die dann Trainer werden wollten. Und ich habe zum Klaus Lötzbeier gesagt, Jörg Berger war doch genial. Der Klaus Lötzbeier hat in seiner großen Voraussicht gesagt, der würde uns jetzt helfen, aber nicht langfristig. Aber das Jetzt-Helfen war wichtiger und langfristig hat er uns ja dann auch leider nicht geholfen.
Aber für den großen Moment
hat er uns geholfen. Ja.
Okay, wenn man sich deine Biografie anschaut, Andi Klünder, du hast das Vereinsarchiv gemacht, das hast du schon angesprochen. Und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, irgendwann hast du gesagt, Matthias, hier ist der Schlüssel, schau mal was danach, ich habe nicht so viel Zeit. Du hast die Homepage gemacht, bist dann aber auch irgendwann da rausgegangen, hast der Eintracht gesagt, macht mal. Ich weiß, heute gibt's Eintracht TV, alles gibt es so auf Eintracht TV. Du hast auf einmal angefangen, wir machen Eintracht-Fans TV, lange vor der Eintracht. Dann wurden da auf einmal kleine Filme gemacht, das hast du aber auch nicht lang gemacht. Aber du hast total viele Sachen angestoßen, hast die dann in irgendwelche Hände gelegen und hast gesagt, macht mal.
Ja, das ist anscheinend offenbar mein Charakter.
Das ist dein.
Dafür kann ich gar nichts, wirft mir der Axel Hellmann auch vor, ja. Aber im Eintracht-Fans-TV habe ich durchgezogen, aber dann hat der Rhein-Main-TV letztes Jahr, sind die halt über den Jordan gegangen und damit wir auch.
Und in der Fanabteilung hast du da mal Posten belegt?
Eine Fanabteilung habe ich
gar nicht. Du hast mit bei der Gründung mitgemacht dann hast du auch wieder die Fanabteilung gegründet. Damit war dein Schäfchen deine Sache gemacht. Und,
Ja, quasi.
Und du bist dann gleich Vorsitzender geworden der Fanabteilung und warst dann bis 2007 Vorsitzender der Fanförderabteilung, oder?
Mit einem Chefberater.
Mit einem Chefberater? Wer war dein Chefberater?
Andi Klünder.
Andi Klünder.
Also da hatte ich schon eine Funktion in der Fanabteilung. Das war das stille Ohr.
Ja. Der hat da bin viele, ich aber nichts drauf da, ein.
Doch. Da hast du viel mehr fast erwürgt und bewirkt, als wenn du auch die Funktion gehabt hättest.
Ja, wir hatten halt den großen Vorteil. Ich habe mich mit Matthias Scheurer selbstständig gemacht. Wir hatten ein Büro. Der Guido hatte irgendwie bei seinem Arbeitgeber, war auch gestern ein Thema, so ein bisschen Narrenfreiheit.
Und nee, die habe ich mir genommen.
Oder die hat er sich genommen.
Allen arbeitsrechtlichen Konsequenzen, die mir beinahe geblüht haben, ja.
Ja, aber Matthias und ich hatten offiziell noch studiert. Auch wir haben zwar die Agentur gegründet, aber wir haben einfach auch dann, wir hatten Lust drauf gehabt. Zeit und Lust und wir haben es gemacht.
Bei Andi Klünder kann ich den Zuhörern sagen, ihr habt euer Büro auch auf sporthistorisch wichtigem Grund gehabt in der Eschersheimer Landstraße. Da war einer der ersten Plätze der Eintracht, wo ihr euer Büro hattet, bevor wir an den Rossegger Platz gegangen sind.
Ja, okay.
Und bei Guido Derkum, das hat Axel gestern nochmal gesagt, dass das bei dir wirklich manchmal betriebsrelevant wurde, weil man kann sich das heute ja gar nicht mehr vorstellen. Da wird eine Abteilung gegründet und du warst Vorsitzender von der Abteilung mit irgendwann 7000 Mitgliedern und du hast das alles ehrenamtlich gemacht. Es hat erstmal gedauert, bis einer im Büro geholfen hat und du hast das neben deiner Arbeit ehrenamtlich gemacht, mit Familie, mit Arbeit und das war schon oftmals.
Familie war damals nicht an der Stelle, deswegen war das auch möglich. 24 Stunden hatte auch damals der Tag leider nur. Da waren aber 8 Stunden Arbeit, 10 Stunden Abteilung, ja, und dann 6 Stunden Schlaf. Und so war das. Aber genau als dann die Beziehung mit meiner jetzigen Frau seit vielen Jahren begann, da wurde es dann auch problematisch, weil ich wusste nicht, wo ich mir die zusätzlichen Stunden aus dem 24-Stunden-Fenster rausschneiden sollte. Und auf der Arbeit die unzähligen Telefonate, das wurde schon geduldet, so will ich es mal formulieren, aber die haben immer gedacht, da ist ein Ende. Die fanden das spannend. Auf einmal war die Oberbürgermeisterin dran und der und dies und jenes und die Projekte. Das fand mein Chef alles immer ganz cool, dass ich da so ehrenamtlich und so begeistert. Aber ja, die Arbeit hat drunter gelitten und das duldet zu Recht dann kaum oder ein Arbeitgeber. Und ja, dann wurde es schwierig, in die freie Zeit so zu organisieren, das muss man sagen. Und da waren wir froh, dass der Patrick Widera, unser, du hast gerade vorhin gesagt, ein Büro, wir hatten dann ein Büro, wir hatten dann im Patrick Widera den ersten Mitarbeiter. Aber im Rückblick, muss ich sagen, fand ich es schade, dass ich nicht die Zeit mehr hatte oder mir genommen habe, um dann einfach ja auch viel intensiver das zu begleiten. Und das hat man dann auch gesehen, dass bei mir so praktisch das 2005, 6, 7 alles immer schwieriger wurde, wie ich geheiratet habe und all diese Dinge unter einen Hut zu kriegen. Und ja, ich bin jemand, der macht die Dinge gerne zu 100%, dann mache ich es auch gut. Und drei Sachen nur zu 70-80% zu machen, das schafft eigentlich dann logischerweise eher mehr Probleme, als dass es gut ist und Spaß macht, ja.
Aber am Ende wart ihr in einer ganz, ganz prägenden Zeit in Verantwortung. Ihr habt Sachen vorangetrieben, von denen die Eintracht bis heute profitiert. Und wenn wir heute hier sitzen im Profi-Camp im Raum Barcelona, der sich auf die Niederlage in den 70er Jahren bezieht, aber demnächst gibt's den neuen Raum Barcelona, dann hängt das sicherlich auch damit zusammen, dass die Eintracht ein Fundament gekriegt hat, Anfang der 2000er Jahre mit der Fan-Förderabteilung, von dem man heute und mit dem man heute super leben kann. Deswegen ein herzliches Dankeschön von mir an euch, dass ihr ein bisschen erzählt habt. Moment, ganz Dankeschön an euch, dass ihr so intensiv geredet habt. Ich hoffe, es war nicht zu durcheinander. Wenn es Fragen gibt der Hörenden, könnt ihr ja gerne E-Mail schreiben. Dann machen wir halt nochmal einen zweiten Teil. Und der Respekt vor den Gründervätern der Fanabteilung gebietet es mir, das letzte Wort an Guido zu geben und dann dir auch noch ein letztes Wort. Also vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Das war für mich total spannend. Ich habe ganz viel damals begleitet und habe es mir angeschaut und habe es gehört. Aber ich war damals halt, habe dazu zugeschaut, habe nichts gemacht und ihr hattet die ganze Arbeit und habt die ganze Verantwortung gehabt. Vielen, vielen Dank. Und jetzt letzte Wort von Guido.
Ja, und das Museum hätten wir in keine besseren Hände geben können, das wissen wir.
Das möchte ich übrigens auch sagen.
Das muss ich unbedingt sagen. Da hat man immer das super Gefühl, aber genauso eigentlich unglaublich, wir haben das Fundament gelegt, aber gelebt und konzipiert und alles Mögliche über einen Zeitraum mittlerweile. Ja, wir sprechen ja nicht von 10 Jahren, sondern von 20 Jahren, haben das zwei Protagonisten, was wir damals nie für möglich gehalten hätten. Das muss man auch sagen, wenn wir nicht einen Peter Fischer als Präsident gehabt hätten und vor allem einen Axel Hellmann, der unser Gedankengut über 20 Jahre in entscheidender Funktion gelebt hat und nicht nur unsere Anliegen, sondern die gesamten Anliegen mit bis hin zu dem sportlichen Bereich Personen ins Boot zu holen, um eben nach 30 Jahren den ersten Titel auch wieder für Eintracht Frankfurt zu holen. Das muss erwähnt sein, und weil wenn wir diese Personen nicht gehabt hätten, Peter Fischer und Axel Hellmann, wäre auch die ganze Geschichte anders geschrieben worden. Das war ein Lottogewinn. Wir haben ein gutes Fundament gelegt, weil wir sehen, in Hamburg gibt es einen Supporters Club, in vielen Vereinen gibt es derartige Strukturen, aber die handelnden Personen sind immer das Entscheidende, und deswegen will ich die beiden Namen nochmal unbedingt hervorheben.
Und die das ja auch alle weitergelebt haben. Genauso wie du das Museum weiterlebst. Das ist ja auch ganz wichtig, es darf ja nicht nur gegründet werden, es muss ja auch leben.
So, bei so viel Lobhudelei, gibt es nicht noch irgendwas, was richtig scheiße ist bei der Eintracht gerade?
Ja.
Was denn?
Dass wir gegen Wolfsburg nicht gewonnen haben.
Ja, und dass wir in Heidenheim nicht gewonnen haben.
Oder dass wir nach 6-0-6-4 spielen. Wollen wir noch mal 4 Stunden verlängern den Podcast?
Nein, aber ich würde gerne noch verlängern, aber leider muss aber ich jetzt weiter zu. Das ist Jammern auf hohem Niveau. Danke, dass ihr diese Sachen noch hattet. Es gibt doch noch ein bisschen was zu jammern. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und bei allen Zuhörern. Und wir denken jetzt noch mal ganz kurz an Gasinovic, und dann ist Heidenheim und Wolfsburg wieder vergessen.
Wieder Gänsehaut,
oder? Ja. Dankeschön. Absolut. Danke.
Danke.